And now what I will try.
Was ich nun erzählen möchte, wenn ich denn meine Präsentation finde.
Is about the engineering prospects.
Das ist also der ingenieurstechnische Aspekt. Ich möchte Ihnen meine Perspektive darauf erklären, was Engineering bedeutet. Ich möchte etwas provokativ sein und sagen, dass synthetische Biologie zu einer neuen grünen Revolution führen kann. Wir haben ja vorhin über die erste grüne Revolution gehört. Ohne die Agrarrevolution wären wir gar nicht hier heute. Aber wir brauchen nun eine weitere Agrarrevolution. Und das Problem ist, dass die menschliche Bevölkerung weiter wächst. Das könnte gut sein, aber auch schlecht. Die Vereinten Nationen schätzen, dass das Bevölkerungswachstum so aussehen wird. Und es könnte sein, dass in unserer Lebenszeit noch wir 10 Milliarden Menschen erreichen werden. Und die Frage ist, wie werden wir uns alle ernähren? Es wurde errechnet, dass um wir eine weltweite Hungersnot zu vermeiden, müssten wir die landwirtschaftliche Produktion fast verdoppeln. Und hier sehen wir den kulturellen Ertrag für die vier wichtigsten Kaloriequellen für die Menschheit. Also von den späten 60ern bis 2010 sehen wir da ein Wachstum. Aber um die Agrarproduktion zu verdoppeln, müssten wir wirklich nochmal sehr stark wachsen. Wir sehen hier also einen großen Unterschied zwischen dem derzeitigen Fortschrittsniveau und dem, was wir bräuchten, um die Menschen tatsächlich zu ernähren. Und das ist ein großes Problem. Wir spüren das hier in Europa und Nordamerika nicht, weil wir hier viel zu viel Nahrungsmittel haben. Aber in den Entwicklungsländern ist dieses Problem bereits recht offensichtlich. Und wenn wir da die Nahrung weiter verbreiten oder verteilen, das ist ja auch ein Problem, weil es einfach nicht genug verteilt ist, aber in der Zukunft werden wir möglicherweise schnell an unsere Grenzen stecken. Ein Schlüsselfaktor, der die landwirtschaftliche Produktivität einschränkt, ist die geringe Effizienz und das geringe Volumen bei der Photosynthese, bei der Pflanzen das Licht nutzen, um CO2 aus der Luft in Biomasse umzuwandeln. Was wichtig ist, ist, die Pflanzen nutzen also das Licht, um CO2 aus der Luft zu nehmen und in Biomasse umzuwandeln. Und dieser Prozess ist ein recht ineffizienter Prozess. Hier könnte man sich jetzt wundern und sagen, die Pflanzen haben sich über hunderte Millionen Jahren entwickelt. Pflanzenzucht, wie wir sie in unseren Kulturen betreiben, hat auch schon eine tausende Jahre alte Geschichte. Und wir züchten ja nun Pflanzen, seit wir die Landwirtschaft entdeckt haben, vor tausenden von Jahren. Man möchte also meinen, dass die Kohlenstofffixierung in den Millionen Jahren der Evolution tatsächlich optimale Aktivität erreicht hat. Aber das ist nicht der Fall. Wie kann das sein, dass dieser Prozess immer noch so ineffizient ist? Ich möchte die Behauptung aufstellen, dass was die Evolution und der Anbau von Pflanzen gemeinsam haben, ist, dass sie beide eher Teamplayer sind, Tinkerer sind, also Bastler und keine Ingenieure. Sie fragen sich vielleicht, was ist ein Tinkerer? Ich würde sagen, eine Art Bastler. Ich erkläre das nochmal, den Unterschied zwischen Tinkering und Engineering. Das ist ganz wichtig zu verstehen, was wir tun können und was nicht. Ein Bastler, ein Tinkerer ist ein Mensch, der eine existierende Maschine nimmt und damit rumspielt, daran rumbastelt. Man kann es ein bisschen verbessern, ein bisschen verändern, aber der Ausgangspunkt ist ein existierendes System und so funktioniert die Evolution. Man hat ein bereits existierendes System, zum Beispiel Bakterien, Und die entwickeln sich dahin, dass sie etwas anderes tun oder etwas Besseres tun. Und durch den Verlauf der Zeit verändert sich das, bis wir eine Situation haben, dass wir die Menschen hier im Publikum sitzen haben. Aber das ist kein Ingenieur. Der Ingenieur fängt von Null an. Der Ingenieur nimmt das Designprinzip des Systems, um zu verstehen, was die optimale Lösung wäre für ein bestimmtes Problem. Wenn wir das also aus der Perspektive der Frage anschauen, wie bekommen wir optimale Lösungen, da kann der Bastler nicht viel tun. Der Bastler kann nur seine unmittelbare Umgebung sehen, kann einen Berg erklettern, weil er sehen kann, wo wird es höher und höher, aber dann bleibt er vielleicht auf einem sogenannten lokalen Maximum stecken, wohingegen ein Ingenieur das Problem aus der Vogelperspektive analysiert und dann sehen kann, was das lokale Optimum wäre und die bestmögliche Lösung finden. Das heißt, der Ingenieur hat immer einen inhärenten Vorteil gegenüber dem Bastler. Und dementsprechend haben wir zwar Millionen Jahre Evolution und viel Pflanzenzuchterfahrung, aber wir haben immer noch sehr viel zu lernen, wenn es um Kohlenstofffixierung geht. Und jetzt haben wir ein Problem. Selbst wenn wir akzeptieren, dass Engineering der richtige Ansatz ist, dann können wir nicht nur ein biologisches System manipulieren, so wie vielleicht ein mechanisches System manipulieren. Ein Elektroingenieur oder ein Mechanikspezialist weiß ganz genau, welche Parameter sein oder ihr System regieren und dementsprechend kann man eine gute Lösung entwerfen. Aber biologische Systeme sind chaotisch. Chaotisch heißt hier die wissenschaftliche Definition von chaotisch. Ich denke, Sie kennen alle das Klischee des Schmetterlings, der seine Flügel schlägt auf einer in einem Ort und auf der anderen Seite der Welt gibt es dann einen Hurricane. Aber so ein klein bisschen Wahrheit steckt ja darin. Ein chaotisches System ist ein System, das extrem anfällig für Veränderungen beim Input ist. Und diese kleinen Veränderungen können dann zu ganz großen Verhaltensänderungen führen. Und dementsprechend ist es sehr schwierig, ein solches System zu manipulieren. Wie kann man denn vorhersagen, was mit einem System passiert, wenn wir wissen, dass wir es bei einer kleinen Veränderung kann alles andere verändert werden? Und der Verlauf dieses chaotischen Systems erlaubt es uns nicht, die Kausalität dahinter zu verstehen. Warum bekommen wir ein besonderes Verhalten, wenn wir etwas manipulieren? Was machen wir also? Wie machen die Ingenieure das? Nun, erstens darf man nicht eitel sein. Man darf sich nicht sagen, ich kenne schon die beste Lösung. Und es gibt auch nicht nur eine Antwort. Man muss sich überlegen, welche verschiedenen Lösungsansätze es gibt. Wohl wissend, dass wenn die eine nicht klappt, hat man immer noch die anderen. Zweitens möchte man oder muss man versuchen, sich auf die Teile des Systems zu konzentrieren, die weniger chaotisch sind. Ich werde gleich ein paar Beispiele hierfür nennen. Ein ganzes System hat immer Teile, die sehr stark verbunden sind mit den anderen Teilen. Und das ist dann eben sehr chaotisch, wenn man da versucht, was zu verändern, weil es immer das ganze System beeinflusst. Während andere Systeme, die sind vielleicht weniger miteinander verbunden und da wäre die Auswirkung weniger stark. Wenn man also ein guter Ingenieur sein will, muss man auch die Geschenke der Natur annehmen und die Instrumente, die Natur uns an die Hand gibt. Und das bedeutet, wir brauchen viele Erklärungen, die ich Ihnen auch gleich geben möchte. Aber jetzt möchte ich nochmal auf eine Frage eingehen, nämlich wie kann man bessere Kohlenstofffixierung herbekommen und wie kann man diese Logik in die Kohlenstofffixierung einbauen? Der natürliche Prozess der Kohlenstofffixierung ist also recht ineffizient und wir brauchen also eine bessere Lösung. Wenn wir uns diesen Prozess anschauen, hier ist ein schematischer Überblick über die Kohlenstofffixierung. Jeder Pfeil hier ist ein Enzym. Ein Enzym ist ein Protein, die Maschinerie der Zellen. Wir bestehen eigentlich alle aus Enzymen, die hier ihre metabolische Arbeit machen. Und jedes Enzym wandelt ein anderes Element um und man sieht also, in diesem Prozess wird CO2 assimiliert und Biomasse wird produziert, die es der Pflanze ermöglicht, sich zu vermehren und zu wachsen. Wenn wir also versuchen, diesen Pathway, diesen Pfad zu verändern, dann wäre das keine gute Idee. Denn dieser Pfad des Systems ist sehr stark verbunden mit allen Teilen des Pflanzenmetabolismus und es ist ein sehr chaotisches System. Genau das ist der Teil, auf den wir uns nicht konzentrieren sollten. Wir haben uns stattdessen auf einen anderen Prozess konzentriert, nämlich die Photorespiration. Das ist ein Prozess. Man muss dieses Produkt zurück in das System bringen, aber das Problem der natürlichen Photorespiration ist, dass CO2 dabei freigesetzt wird. Und das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja CO2 festsetzen und nicht in die Atmosphäre entlassen. Wir haben uns also gefragt, wie können wir dieses Problem zu lösen als Ingenieure. Dementsprechend haben wir metabolische Pfade entworfen mit neuen Enzymen, die in der Lage wären, die Photorespiration zu umgehen, ohne CO2 freizusetzen. Das bedeutet, dass viel mehr Kohlenstoff im System behalten wird und das wird die Pflanze natürlich im Wachstum stärken und 60% Produktivität der Pflanze stärken. Wir haben uns über dieses Enzym Gedanken gemacht und zwar nicht, indem wir existierende Lösungen angeschaut haben, sondern ganz von vorne angefangen haben. Von null an sozusagen mit Engineering. Und die Frage ist, wie machen wir das? Wie haben wir also die fehlenden Enzyme gebaut? Hier haben wir also das sogenannte Enzym Engineering und die Logik, die wir hier einbauen wollen. Was diese Ingenieure also machen, ist, sie nehmen existierende Enzyme und dann verändern sie sie rational, sodass sie daraus einen neuen Prozess starten können. Das ist also ganz interessant, denn was man da macht, ist wieder ganz ähnlich wie Basteln. Man nimmt ein bereits existierendes Enzym und bastelt daran rum. Es ist also eine Kombination von Ingenieur und Bastler. Das Problem ist, dass dieses Enzym-Engineering uns nicht weiterbringen wird, weil es ein sehr arbeitsintensiver Prozess ist. Das sehen Sie hier links. Es ist sehr teuer, es ist sehr arbeitsintensiv. Jeder Zyklus hier ist sehr teuer und dauert sehr lange. Und diesen Pfad direkt in Pflanzen zu testen, ist schwierig, denn dieser Metabolic Engineering Prozess ist immer noch ein recht langsamer. Was wir also brauchen, ist eine Technologie, die es uns möglich macht, diese neuen Proteine zu nehmen und sie dann so effizient wie möglich zu optimieren. Was wir also machen, ist, dass wir Bakterien nutzen als Plattform, um die natürliche Selektion für eine schnellere Evolution höherer Pfadaktivitäten zu nutzen, um dies dann später in Pflanzen anwenden zu können für bessere Kohlenstofffixierung. Sie fragen sich vielleicht, was haben denn jetzt Bakterien mit diesen Prozessen zu tun? Weil Bakterien haben ja nichts mit der Photosynthese zu tun. Ich erkläre Ihnen das nochmal. Schauen wir uns die Bakterien an. Bakterien wandeln normalerweise ihre Nahrung in essentielle zelluläre Komponenten um, die es ihnen möglich machen zu wachsen und sich zu vermehren. Wir manipulieren die Bakterien dahingehend, dass sie eine ihrer wichtigsten Komponenten nicht mehr produzieren können. Dann führen wir den neuen synthetischen Pfad ein, und zwar als einzige Möglichkeit, diese Komponente zu synthetisieren. Dafür koppeln wir die Aktivität des synthetischen Pfads an das bakterielle Wachstum. Keine Pfadaktivität, kein Wachstum. Geringe Pfadaktivität, geringes Wachstum und hohe Pfadaktivität, hohes Wachstum. Wir züchten also viele Bakteriengenerationen und das in nur wenigen Wochen. Das ist etwas, was wir mit Pflanzen niemals schaffen würden. Und während dieser kurzen Lebenszyklen findet dann eine schnelle Evolution statt. Veränderungen in den Pfadenzymen tauchen spontan auf und die beste Pfadvariante ergibt sich auf natürliche Weise, indem sie ihre Wettbewerber überholt und die bakterielle Population übernimmt. Also, das Projekt ist zwar ein Ingenieursprojekt, etwas, das wir neu designt haben, aber wir haben tatsächlich die Natur die Verbesserungen machen lassen. Und was ich Ihnen zuletzt noch zeigen möchte, ist, wie wir dieses bakterielle Wachstum tatsächlich herstellen. Ich hoffe, Sie können das hier sehen. Das ist vermutlich der kleinste Ort, wo wir ein solches Wachstumsexperiment durchführen können. Können Sie mich noch hören? Lassen Sie mich also noch etwas zeigen. Das ist also der kleinste Ort, wo wir solches Wachstum haben können. Das ist eine 96-Square-Plate. Und jedes dieser Löcher ist also eine Quelle. Und da können wir 150 Mikroliter, das ist ganz, ganz wenig, von Zellen einfüllen können. Und man kann jetzt hier 96 verschiedene Bakterien züchten. Das ist eine Maschine, die schüttelt das den ganzen Tag und wir haben auch die richtige Temperatur. Wir können also hier verschiedene Bakterien gleichzeitig züchten. Und die größte Maschine, die wir nutzen, ist das hier, die hier. Das ist besonders interessant. Hier, da machen wir die Evolution. Ich habe gesagt, wir können das tun. Also den Strang, den wir entwickeln wollen, die Generationen von Bakterien, die wir züchten wollen, das machen wir hier drin. Wir tun also eine Kultur hier rein, einen Träger hier rein. Da ist ein kleiner Propeller, vielleicht sieht man das. Der sorgt dafür, dass sich das die ganze Zeit bewegt, dass die Luft auch reinkommt, dass das ventiliert ist. Und man sieht, dass das sieht so ein bisschen aus wie so ein Spaceship hier. Das ist recht komplex, der Input und der Output. Das ist ein Bioreaktor. Und das sind die frischen Medien, die reinkommen und die alten kommen raus. Und das bedeutet dann, dass wir ein kontinuierliches Wachstum über Tage, Monate unterstützen können und diese Evolution tatsächlich selbst machen können, um bessere Pfade zu finden. Ich danke Ihnen.
And